Des Schattens Last, meine Sadhana, fällt auf den Schuldner und seinen Anhang, der Segen auf die Getreuen. Der Segen müsste auch dem Opfersohne gelten, besser durch ihn zur Heiligung und göttlichen Gewalt werden, die zum Austausch einer Fluchslast und zur Schuldbezahlung nötig wären, sobald ein Schuldurheber seine Schuld erkennt. Damit stünde ihm zum Vater eine Rückkehr offen. Das Heilige Testament wird seiner Heilskraft durch keine noch so große Schöpfungsschuld beraubt. Aber ungültig kann es werden, wenn mehrere Erstkinder der Abtrünnigkeit verfielen. Denn seht, würde einer aus euch sieben Schuldner, so läge sein Eigenschaftsanteil für das Werk bei meiner Sadhana. Deren Anteil ist in euch Fürsten hoch genug verkörpert und das Gewicht der Waage bliebe gerecht. Käme ein Fall durch Sadhana und einen oder sogar zwei Fürsten zustande, so entfielen deren Eigenschaften für das Werk. Das wäre gleichbedeutend einer Heiligkeitsverletzung, wodurch das Taturjahr in seiner aufgebauten Ordnungsfolge nicht erhalten werden könnte. Diese Offenbarung ist so schwer wie das Kreuz. Ja, sie kommt auch aus dem Liebezeichen. Aber, meine Kinder, Ur breitet seine Arme sehr weit aus und jedes Kind fühlt sich wie erfasst. Ich bin ja da. Und wäre jemand durch die größte Schuld gegangen, stünde er am Schöpfungsrand, im tiefsten Sturz, in letzter Gottesferne. Seht, so helfe ich. Seht, wie allmächtig meine Arme sind. Ich habe meine Hilfe meinen unwandelbaren Gesetzen unterstellt. Und dass sie sich am Kind erweisen, bewachen meine wandelbaren Gesetze. Selbstverständlich kommt es darauf an, ob und wie jemand die gebotene oder erbetene Hilfe für sich in Anspruch nimmt und segensvoll verwertet. Nun wisst ihr, dass es Kreuzes Schwere, die Reiche mit Verantwortung am Werk ist. Dieses Hochziel allezeit bedacht, und mein Testament wird niemals aufgehoben. Doch hört, die erste Morgenstunde ist vorüber, in der zweiten folgt mir nach. Die ersten knien nieder. Ur segnet sie, und als er dann zum Ausgang schreitet, ist er eine hocherhabene Majestät. In andachtsvoller Ehrfurcht, darin die Liebe immer höher lodert, folgen sie ihm nach. Hinter dem Liebetor, durch das sie gingen, schlägt Ur den Weg zur ersten Sonne ein. Sadhana darf zu seiner Rechten, Raphael Agralea zur Linken gehen. Er enthüllt, dass, sobald die sieben Eigenschaften je einmal tagesdominant gewesen sind, ein Großwerk, in Klammer, erste Schöpfungswoche. der Tatschaffung vollendet sei. Die Kinder zünden an Urs Vollkommenheit ihre Herzensfreude immer heller an. Gestaltet sich dadurch die Liebe, wie sie aufblühen sollte, indem Raphael seine Hand in die des Vaters schiebt, ihn bittend anschaut, Redefreiheit zu gewähren? Welch freundliches Lächeln überstrahlt das wundersame Angesicht. Ur sagt: Rede, Raphael, gern höre ich die Sprache eines Kindes. Das ist meine schönste Freude. In einiger Entfernung erhebt sich schon der Hügel mit dem Uranielhaus. Raphael sagt: O Vater, allheiliger Ur, wie gut du zu deinen Kindern bist. Ja, gut, das kommt aus deiner Güte, deren Lebenswasser unausschöpflich ist. In dieser königlichen Güte, dem Gut, liegt wohl deine Wesenheit Gott begründet, mit der du am Liebetag uns deine Offenbarung schenkst, wie wir es ernstlich kaum begreifen können. Dein Wesen enthüllt sich wunderbar. Du hast uns diesen Liebemorgen wie einen Feierabend zubereitet. Wahrlich, ist jetzt schon seine Fülle kaum zu messen, sage, mein Vater, was alles bringt uns noch der Tag? Viel Segen, mein Sohn Raphael, viel Arbeit und manche bittere Entscheidung. Alles zusammen aber ist der Abend, den du fühlbar in dir trägst. Siehe zu und verliere nichts. Verlieren? Raphael sieht ernst empor. Kann die Liebe oder eine andere Eigenschaft je etwas verlieren, o Vater? Die Eigenschaft nicht selbst, denn sei gewiss, mein Ich verliert nichts, auch wenn ein Kind sich selbst verliert und damit meine Gabe, die immer bleibt, was sie ist. Das macht deine Heilsgüte, dass zwar ein Kind eine deiner köstlichen Gaben durch Missachtung verlieren kann, die Gabe aber dadurch keine Veränderung erfährt. Doch ich, Träger deiner Liebe, habe mir geschworen, sie über alles hochzuhalten und durch sie das große Dienen aufzurichten, mit dem jedes Kind sein eigenes Ich verliert. Aber noch eines höre bitte gnädig an, allgeliebter Vater Gott. Sieh, du ließest frei, uns entweder als Kind oder als Beauftragter in die Schöpfung einzureihen. Du weißt ja, was am besten ist, und am Ende funkelt herrlich deine Krone. Ich möchte, dass Uraniel mir in seinem Haus die Waage leiht, damit ich Kind und Beauftragten wiegen kann, bis es sich zeigt, was schwerer wiegt. Und das Schwerere, o Vater Ur, sei unsere Wahl. Bitte Uraniel. Und gemeinsam prüfen wir dann das Gewicht. Doch erst mögen Uraniel, Urea uns ihre Pforten öffnen. Auf das Wort hat der erste Fürst gewartet. Schnell eilt er voran, um das Ordnungshaus für den Tag der Liebe herrlichst zu bereiten. Nachdem das selbst Gott alles segnet, ein Weihamt hält und dem Ordnungsträger seine schwere Tagesarbeit übergibt, die dieser in des Schöpfers Auftrag zugunsten der Liebe zu erfüllen hat, tritt anschließend Raphael vor und erhält von Uraniel das Zeichen seiner Hoheit. Was nimmst du als Gewichtssymbol, mein Raphael? Fragt Ur. Sieh, du kannst nicht nur sagen, ich will wiegen oder wägen. Wähle etwas von den Gegenständen. Uraniel als Hausherr stellt sie dir sicher gerne frei. Ja und nein, o heiliger Ur, erwidert Uraniel. Ich bin unter deiner Mächtigkeit des Hauses Herr. Grundeigentümer bist du ewiglich. Nie erkenne ich einen anderen Eigentümer bei mir an. Dein Haus wird einst zur Grundstätte vieler Scharen. Sollen sie mich auch so anerkennen? Und wie könntest du das tun? Lass mich nachdenken, o Ur, denn es trifft fast meine Frage, die ich stellen will. Ich weiß es, mein Uraniel, also wollen wir erst wiegen. Da führt Uraniel freudig Raphael zu seinem Altarherd. Der Liebeträger wählt als Symbol einen Blütenzweig für das Kind und eine schwere Frucht für den Beauftragten und gibt Uraniel das Gerät. Die anderen umringen beide Fürsten. Als Uraniel die Waage in die Höhe hebt, zeigen Zweig und Frucht einerlei Gewicht. Wie ist solches möglich? Die Liebe muss wiegen, sagt er, ist es ja ihr Schöpfungstag. Doch auch bei Raphael zeigt sich ein Gewicht, nachdem die Waagschalen ein paar Mal auf- und abgependelt sind. Fragend schaut der Fürst in Gottes heiliges Gesicht. Er durfte annehmen, dass eine der Anne gegebenen Erscheinungsformen maßgebend wäre. Ur schweigt. Es handelt sich absolut nicht um ein kleines Gleichnis, sondern um eine letztwillige Entscheidung. Jeder Fürst wiegt, bei jedem bleibt es gleich. Gütig tritt Ur unter seine Kinder, hebt die Waage mit seiner Rechten hoch und siehe da, der leichte Blütenzweig zieht tief, tief hinab. Das Kind wiegt schwerer als der Beauftragte. Ja, muss es nicht so sein? Die Fürsten atmen auf, Ur aber sagt: Ihr, meine Fürsten und ich haben gewogen, aber noch nicht meine liebliche Sadhana. Raphael gibt die Waage dem ersten Kinde und nun zieht die Frucht tief hinab. Sadhana legt Zweig und Frucht auf das von Ur geöffnete Ordnungsbuch. Stilles, inneres Forschen folgt. Da blendet Raphael förmlich die Erkenntnis. Aufleuchtenden Blickes geleitet er Ur zum Thron, bleibt rechts davon stehen und sagt: O Ur, bei nur einer Eigenschaft musste beides gelten. Bei dir, Allheiliger, allein das Kind. Weil du ein überaus herrliches Kindwerk schufst. Bei Sadhana jedoch, die als gerechtes Negativ das Werk verkörpert, musste die Frucht zur Geltung kommen. Das Kind soll gute Früchte bringen, denn diese sind die frei erlangte Kindschaft. Ich erkenne daraus Folgendes. Du sendest uns als deine Beauftragten in dein Schöpfungswerk. Sind wir so gut wie möglich unserem Amt gerecht geworden, so sollen wir als freie Kinder zu dir heimkehren und Amt und Lohn allein in deinen Händen ruhen lassen. Die gelösten Aufgaben eines vom ewig heiligen Urbeauftragten bringen Glück und Lohn im Licht. Allein, gerade in voller Demut als nur Kind zurückzukehren, das unter des Vaters Gnadenstrahlen stehen muss, will es höchste Vereinigung mit ihm erreichen. Das ist schwer. Doch wird es leicht, sobald das Kind das jubelnde Glück erfasst. Heim, heim zum Vater Ur. Liegt darin nicht zugleich die bittere und süße Last des Kreuzes? Der Unterschied, dass seine Aus- und Angleichung in Herrlichkeit erfährt, die du, o Heiliger, dem hochgesegneten Mitternachtsborn entnahmst? Aber dein von unsagbarer Güte überhauchtes hehres Angesicht will mich bedünken, als ob das Kreuz noch eine andere Bewandtnis haben müsse. Und wie sollen wir zum Kreuze stehen? Als Kinder? Als Beauftragte? Kann man ihm begegnen, wenn es Opfer und Schuld in sich vereint? Wie ist eine Mitopferbereitschaft als Beauftragte zu übernehmen? Oder wären wir so freiwillige Gesandte? O Ur, wie viel abgrundtiefe Rätsel türmen sich da vor uns aus dem Strahlenfeld des Liebezeichens auf. Nehme ich auch alle erkannten Liebe und alle Grundlebensstrahlen gemäß meines Anteils voll in Anspruch. Den Grund ergründete ich doch nie, denn das ist dein ureigener Grund, von dem du uns jeweils so viel übergibst, wie der Fortgang eines Tagewerkes fordert. Aber nun stehen Uraniel, Urea, im Recht ihres Hauses, und sie sollen wirken. Ich bin gewiss, dass du, unser ewig gute Uhr, dein Sonnenlicht uns zur rechten Zeit leuchten lassen wirst. Sohn meiner Liebe, deine Erkenntnis als ein Vollfunke meiner Urgrundtiefe hat in jedem Herzen besten Widerhall gefunden. Geht ihr frei als Beauftragte ins Werk und kehrt frei als Kinder heim, so habt ihr das gesetzte Soll vollbracht. Das Kreuz überlasset meinen Allmachtshänden, auch wie ihr als Kinder oder als Beauftragte ihm gegenübersteht. Doch seid gewiss, die freie Gesandtschaft, von der Raphael sprach, hat auch mein Herz aufgenommen. Ich wiege sie für euch zur rechten Zeit, am rechten Ort, als rechte Offenbarung. Nun soll der Hausinhaber reden, denn ohne Ordnung lässt sich nichts aufbauen, fortführen noch vollenden. Das ist von meiner urpersönlichen Vollkommenheit zu überstrahlen. Ansonsten es keine fruchtbringende Arbeit geben kann. Darum walte deines Amtes, erster Fürst meines Himmels. Uraniel und Urea stehen Hand in Hand vor dem Altarherd, während Raphael Akralea ihren Stuhl einnehmen. Die Ordnung spricht. Ewig heiliger Ur, Schöpfer, Priester, Gott und Vater, heiliger Meister aller Ewigkeiten, lass dir in Gnade wohlgefällig sein, wenn ich die an mich gerichtete Frage erst vorbringe. Ein Wort steigt in mir auf. Herr, ich und mein Haus wollen ewiglich dir dienen. In Klammer Josua 24,15. In unserer Dienstbarkeit verankert sich die Anerkenntnis aller deiner Urrechte. Es ist sicherlich auch leicht und schwer, dieses Haus, in dem ich vor deinem wunderbaren Antlitz reden darf, so zu führen, dass geschieht, was ich zur Ehre deines hohen Hauses will. Dir will ich zuerst dienstbar sein. Der Lichtträger hat ja für den Tag das freie Dienen eingesetzt. Dieses in gerechter Ordnung und in freiem Gehorsam durchzuführen, ist der Arbeit schwere Last. Gehe ich nun als Ordnungsträger in der Dienstbarkeit zu dir und meinem Haus voran, so ist es leicht, die Kommenden nach den heiligen Geboten zur Anerkennung deiner gerechtgestellten Bedingungen zu erziehen. Meine Frage, erhabener Vater, betrifft eine Tiefe, von der ich ahne, dass sie ein Teil deiner Urgrundtiefe ist. Und wir müssen es dir überlassen, uns mit einer Segensantwort zu erleuchten. Nun sieh, warum ist am Liebetag eine Schöpfungsfreiheitsprobe vorgesehen? Warum deutet alles darauf hin, dass sie eher eine Probe zum Verderb als eine zu fest gegründeten Heilserfahrung wird? Du bist doch unaussprechlich ewiges Licht und Leben. Nichts gibt es neben oder außer dir, das nicht dein höchstpersönliches Eigentum ist. Wenn aber das, wie möglich kann eine pure Freiheitsprobe, Urjahre füllende Vorbereitungen bedingen? Oder gab es neben dir eine zweite, untergeordnete, im gewissen Sinne aber unabhängige Kraft, der zufolge sich das so abspielen muss? O Ur, hilf uns, die Probe zu bestehen. Ernst ist Urs heiliges Gesicht und ernst ist, was er sagt. Fürst der Ordnung, höre mein Wort. Euch ist das Heiligste von meiner Tiefe, Höhe und Weite, in Raum und Zeit, noch ein Geheimnis. Folglich ist mein Inneres zu einem Teil euch noch verhüllt. Trotzdem habt ihr das herrliche Bewusstsein, das Unendliches in mir lebt. Vom Geheimnis, wie ihr heimlich bittet, kann ich euch nicht lösen, weil das eine Löse von meinem Leben wäre. Aber das Geheimnis für euch lösen, es euch auftun, das, meine Kinder, kann geschehen. Nun, Uraniel, zu deinem Besten eine Frage. Glaubst du, dass neben oder nach mir eine zweite, untergeordnete, aber etwa unabhängige Kraft existiert? Wenn ja, wie möglich kann dadurch der Liebetag beeinflusst werden? Lass dir Zeit zum Prüfen. Wir anderen bereiten indes den Weg zur Willesonne vor. Ur begibt sich mit allen ins Freie, während Uraniel, Urea kniend Gottes Worte wiegen, ihre eigene Frage aber wägen. Als das geschehen ist, treten alle wieder ein. Ur begibt sich auf den Thron und Uraniel am Altarherd stehend spricht. Ewig heiliger Ur, guter Gott, am schönsten Tage deiner Liebe. Du allein bist von Ewigkeiten her die heilige, segnende, den Geschöpfen Licht und Leben bringende Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Deine Ordnung lehrte mich, dass unmöglich neben dir ein anderes gewesen wäre, was nicht ursächlich in dir war. Du hast uns deine heiligen Ausgleichskriege offenbart, die dein schöpferisches Gedankengut zur Gestaltung brachten. Also entstanden die Urjahre, das erste neben dir. Nachdem du Zeit und raumlos urgewesen bist. Es gibt neben dir keine andere oder nachgeordnete Kraft. Sie müsste sonst aus einer deiner Eigenschaften kommen, was gleichbedeutend ein Zerspleißen deines Urseins wäre. Das als Frage oder Antwortrecht zu stellen, ist wieder deine Heiligkeit. Wir tragen nichts davon in uns. das kommende Geschehen, dem so unvorstellbar Ernste, doch herrlich erhabene Vorbereitungen gelten, die Schöpfungstage füllen, kann seinen Ursprung in den Ausgleichskämpfen haben, deren hochheiliger Urgrund freilich keinem, wenn auch höchst vollkommenem Kinde, völlig zu enträtseln möglich ist. Darum ist nun meine Bitte, löse uns nicht vom Geheimnis, sondern binde uns an selbes an, damit wir, darin lebend, es nach unserer Fähigkeit ergründen können. Die zweite Schlacht ist gut geschlagen. Volle Anerkennung der alleinigen Urpersönlichkeit und ihrer Macht. Sie wird reich gesegnete Folgen nach sich ziehen, wie es sich an diesem Liebemorgen nicht erträumen lässt. Ein wundersamer Schein aus Urs Augen trifft den Sprecher und die Ersten. Er spiegelt sich in der heller lohenden Opferflamme, und Ur spricht. Wohl dir, mein Fürst, du hast aus meinem Ursein, dem Tag, ein Fundament gesetzt, weshalb deine Frage näher zu erörtern ist. Zwar ist davon das Tiefste noch nicht offenbarungsreif, doch die Zeit reift euch, in das sich Bildende hineinzuwachsen, was weit besser ist, als nur hineingelehrt zu werden. Nun achtet auf mein Wort. Kein anderer als der erste Liebetag im Taturjahr konnte meines Hochziels schönste Werkfrucht bilden. Jetzt soll erstmalig meine heilige Fürwesenheit in sich geeint zur Offenbarung kommen, um in der Liebe, gegründet auf alle vorwaltenden Eigenschaften und unter Heranziehung der Barmherzigkeit, auch die Geschöpfe in der Lichtflut ihres Geist- und Seelenlebens kindschaftlich zu vereinigen. Innerhalb der ersten 7 Tatjahrtage, in der jede Eigenschaft zur Wirksamkeit gelangt, muss das an mein Hochziel angeknüpfte Werk seine Probe voll bestanden haben. Ich bin Ur, der einzig Vollkommene, und vollkommen sind meines Wesens Teile. Diese Ich-Vollkommenheit kann nur in einer werkmäßig tätigen Vollkommenheit zu offenbaren sein, welch letztere sich nicht auf mich allein bezieht, sondern ebenso auf das herausgestellte Werk. Die Vollkommenheit ist mein alleiniger Besitz, aber in sie schließe ich alle meine Werke ein. Das lässt jedoch die Frage offen: Schuf ich Unvollkommenes? Dazu sage ich ein Ja und ein Nein. Es ist stets primär, dass ich, der Ur, Vollkommenheiten aus mir gehen lasse. Wäre es anders, müsste ja in mir ein Unvollkommenes mitherrschend sein. Und doch bestätige ich dies. Das hat nichts mit unserem vorausgehend den Lehrwort über die Unmöglichkeit einer neben mir existierenden zweiten Kraft zu tun. Vollkommen ist alles, was ich zur eigenen Schöpferfreude und zur Schöpfungsseligkeit der Kinder werden ließ und werden lasse. Das liegt aber unbewusst im Werk. Was bedeutet, es ist absichtlich eingekapselt, wie der Samentrieb im Samenkern. Das Werk sieht sich in dieser Hinsicht unvollkommen neben meiner Urvollkommenheit. Gerade dadurch ist der Samentrieb aufs Äußerste zu freien Taten anzuregen. Da enthüllen sich die hohen Fähigkeiten, die meine bewusst freien Kinder in sich tragen. Das Geschöpf spürt also zu seinem Besten das persönlich Unvollkommene in Abhängigkeit vom Schöpfer. Und das ist gegeben. Der Teilgeist erkennt die Urvollkommenheit. Die Seele ist der Sehnsuchtsträger und das Kind kann sie unter Angleichung der eigenen kleinen Vierform an meine hochgesetzte Vierwesenheit im Eignungsprinzip der sieben Grundlebensstrahlen gut erlangen, und zwar entsprechend seiner Größe im Verhältnis zum ganzen Ursein. Dahinein sind Entwicklung und Fortgang als Aufgabe eingebaut. Würde der Teilgeist seine funkenartige Vollkommenheit erkennen, so erstarrte er zu toter Ruhe, weil geschöpflich inkarniert. Oder ich müsste ihn zur selbsterwerbenden Vollendung treiben. Da aber hätte ich, wie oft gesagt, mir keine Werke zu schaffen brauchen, denn meine Machtentfaltung ist in mir die gleiche wie außer mir. In die gefühlte Unvollkommenheit, die Vollkommenheit so hineingelegt zu haben, dass das Wesen seine Zunahme wie aus sich selbst erlebt, sind Wunderwerke ersten Ranges. Das zu erkennen, wird die Zeit eure beste Lehrmeisterin sein. Eines sei gesagt, jede erreichte Vollendung bringt hohe Seligkeit und eine neue Schau. Also richtet sich der Blick auf stets Höheres und ist jede erlangte Höchststufe die Unterstufe in einem neuen Arbeitsteil. Doch das ist nicht ohne Freiheitsprobe zu erreichen. Sie ist die stabile Brücke über den sich fortwährend aus mir entfaltenden Lebensstrom. Jeder kann bei erlangter Einung der Vierwesenheit unter Zuhilfenahme der sieben Eigenschaften in mein Ur-Ich eingehen, wobei sein Trieb des Lebenskeimes eine schöpfungsreife Frucht erzielt. Das bezieht sich nun auf jenen Frageteil, Uraniel, warum die Probe in der euch angekündigten schweren Art vor sich gehen soll. Wir beschließen nun das Werk im Ordnungshaus und wandeln weiter. Urheld ein Hochamt und der Chor durchbraust die Sphären. Überreich beschenkt folgen sie den Spuren dieser Herrlichkeit, die ihre Bahn markiert. Im Haus des Willens bringt nach der für den Tag gegebenen Segnung und Weihe der zweite Fürst seine Frage vor. Er sagt: Hochheiliger Herr und Gott, mächtig bist du uns erschienen und breitest deine göttliche Gewalt vom Aufgang bis zum Niedergang der Urewigkeit in Raum und Zeit vor uns aus. Frage und Antwort: Warum solch bittere Erprobung nötig ist, trotz der in das Geschöpf weise eingezeugten Keimvollkommenheit, haben wir dank deiner Güte nun erfasst. Ich frage, was für eine Probe wird es sein? Wir wissen, dass sie im freien Willen vor sich geht, das aber. O Ur, ich sehe einen Schöpfungssturz voraus, aber die Erkenntnis, dass auf solchem Weg allein den Freigeborenen die Fruchtvollkommenheit zu erlangen möglich ist, gibt uns die Kraft, das Kommende auf uns zu nehmen. Doch das Wie der Probe als zweiten Frageteil mögest du in Güte uns enthüllen, soweit es für uns dienlich ist. Ich will nie das Schwert in Händen halten, ohne Wissen. Was kann ich schützen? Was darf, was muss geschlagen sein? Das ist im Kreuze deiner Gottesliebe, in der Macht der gerechtgestellten Bedingungen und der Auswirkung des Wille-Freiheitsgesetzes stets zu prüfen, um frei gehorsam die hohe Fruchtvollkommenheit sich zu erwerben. Sucht uns aber jene schwere Probe heim, so lasse mich, hochgeliebter Ur, das Schwert mit beiden Händen über dich und deine Werke heben. Dir zur hehren Freude und uns zu einem guten Segen. Michael, Elia knien nieder, ihr Symbol haltend, das, wie jedes Hauszeichen, inmitten des Altarherdes vor dem Opferfeuer liegt. Dann treten sie vier Schritte zurück und harren der Antwort. Ur sagt. Zweiter Fürst, dein Wort ist wahr und führt mit sich den Segen einer Seligkeit, den Frieden der Vollendung in gerechtem Werkanteil der Schöpfermacht und meines Willens. Aus diesem Anteil kannst du schützen oder schlagen. Doch siehe, leicht wirst du das Schutzbedürftige erkennen. Ja, du wirst lieber schützen wollen. Auch wo dein Geist den Schlag verlangt, wird deine Liebe um Erbarmung bitten. die Geduld in dir, um Segen und um Vergebung aus dem Recht. Bedenke, wäre meine Sadhana der Probe erstmals nicht gewachsen, so kann nicht ich der Schläger sein, weil dann das erste Kind einer Auflösung Kraft des gerechten Grimmes meiner Gottgewalt ausgesetzt wäre. Nur gleichgestellte Kräfte dürfen solchen Falles handeln. Ja, kein Kind soll eine Schöpfungsgewalt erleiden. Nun, Michael Elia, was würdet ihr bei Sadhana tun? Schützen oder schlagen? Prüft die Frage. Wir anderen bahnen den Weg zur nächsten Sonne vor. Am Brunnen gibt urfreundliche Arbeitswinke, während im Haus die schwere Entscheidung fallen soll. Als auch hier die Klarheit leuchtet, treten Ur und die anderen wieder ein. Michael sagt: Ewig heiliger Ur, Herrscher der Unendlichkeit, die Frage haben wir mit des Schwertes Macht gemessen, du aber wollest unsere Antwort gnädig messen. Du gabst Sadhana, dein schönstes Kind, als Beispiel an, weil du der höchste Opferträger werden kannst. Ich erkenne, dass der Ausgleichskampf zum ersten Einsatz die zwei höchsten Personen fordert, denn nur dadurch würde alles Folgende erfasst. Du aber, o Ur, wirst immer und ewig der Ausgleichsträger sein. Du allein bist das Fundament des Kampfes und des Sieges. Und auf diesem Fundament, nicht durch dasselbe, fällt die Entscheidung durch das Schwert, das dann allerdings dem hocherhabenen Ausgleichsträger allein zu übergeben ist. Doch stets im Sinne, wenn sich die Kinder in allen Grundlebensstrahlen gemäß deiner Grundordnung unter die Liebe als dem Tagesdominanten anbetend neigen. Welche Rechtsart gibt dem Schwert die Macht? Das Schützen oder das Schlagen? Beides war bisher noch nicht gültig. Dennoch fordern alle reich gefüllten Tage die Erwägung an. Könnte also unter direkt gewolltem Einfluss deiner Liebe bei einem Unbestanden der großen, uns noch vollständig verdeckten Freiheitsprobe nicht gerade das schützende Schwert den viel höheren Sieg erringen als ein gerechter Schlag, der im Sinne deiner Heiligkeit erfolgen müsste? Geschähe einst dein angeführtes Beispiel, so sage ich dir, allheiliger Ur. Ich werde unsere liebliche Sadhana immer schützen. Du hast ja deine hocherhabene Gottesliebe für den sechsten Schöpfungstag umfassend als Segen und Frieden gebenden Urstrahl eingesetzt. Hätte ich als Engelsfürst einer bestimmenden Eigenschaft für deine Schöpferherrlichkeit einzutreten, so könnte wohl ein Schlag an einem Fallkind zum Schutze werden. Denn indem ich's schlüge, bewahrte ich es vor Vernichtung durch den Sturz und böte ihm Kraft deines hohen Schöpferwillens eine Möglichkeit, unter dem Schutz des Schwertes und des Kreuzes die letzthöchste Einsatzprobe zur Vollendung deines Taturjahres zu bestehen. So spricht der Wille für die Liebe. Hoch aufgereckt, königlich stolz, steht der Fürst vor der Gottheit. Jetzt schon Sieger, wo er Wille und Liebe zu göttlicher Gewalt vereint. Er hält das Schwert erhoben, sichtlich in Schutzstellung. Dies Königliche, in dem sich Kühnheit und Sanftmut eigenartig paaren, geht auf alle Ersten über, die rasch um Michael Elia einen Halbkreis bilden. Satana steht unmittelbar unter dem Schwert. Und Ur? Fängt er diesen königlichen Machtstrahl auf, den er geheim dem kühnen Streiter übergab? Könnten Menschen so den Lichtrecken sehen? Verständlich wäre, wenn sie glaubten, er sei der Größte unter allen. Der Unterschied zwischen dem König und seinem Ritter tritt jedoch zutage, und der König Ur von Ewigkeiten spricht. Mein Wille Träger, gut ist deines Herzens Spruch und gerecht die Kraft deiner Persönlichkeit, die du dem Werke dienstbar machst. So sah mein Urwille es voraus, als ich in meinen Schöpferkämpfen mir selbst ein erstes Hochziel setzte. Ist's nötig, so muss geschlagen werden, aber nicht zerschlagen. Schützt in diesem Sinn ein Schlag, so richtet er ein hingestürztes friedensmäßig wieder auf, wonach ich dann mit allen Kindern einen reichst gesegneten Feierabend des Liebetages halten will. Derselbe bringt die Stärkung nach schwerem Kampfesleben für meinen heilig wahren Ruhetag, für den Schöpfungsfeiertag im Lichtband der Barmherzigkeit. Nun wird das im Sinne beider Grundfundamente so geschehen. Reich erblüht mein Werk, und herrlich reich werden seine Früchte sein. Zeichen und Symbol des Sieges haben dadurch meine Kinder ganz zu Recht. Nicht aber, weil ich des Rechtes Macht gewollt, erteilte, sondern auch einem Kind die freie Machtentscheidung gab. Darum merke auf, mein Wille Fürst. Du trägst das Schwert als Waffe eines Rechtsanspruchs, denn deines Willens Liebe wird auch beim schwersten Schlag noch immer höchstes Schutztum sein. Du richtest auf, du bringst zurück, was meinem Königshaus verloren ginge. Doch nun zu deiner Frage, da nicht nur ihr Kinder einer Antwort harret, auch das Werk lauscht darauf. Noch spürt ihr das geheime Beben nicht, das den Liebetag durchläuft. Dennoch ist das Ahnen da. Es wächst mit dem Tag, nimmt im Lichtstrahl der Erkenntnis zu, und bald wird es offenkundig sein. Nun höret auf mein Wort. Die freie Willeprobe erstreckt sich zwar über die ganze Schaffung, doch demgegenüber sind als erstes Fundament die mir vorbehaltenen, gerechtgestellten Bedingungen eingesetzt. Daran ändert sich ebenso wenig etwas, wie wenig sich an meinem Ur-Ich etwas ändert. Was ihr bisher davon tragen konntet, war der Auftakt dessen, was wirklich wird. Ich ließ euch mit den Werken wachsen und gab im Vorhinein, was freigeborenen Kindern zu wissen nötig ist. Auch jetzt gab ich zu eurem Heil euch nicht die ganze Wahrheit preis. Was aber aus dem Urquell, den 4 Nachmitternachtsstunden, zugeflossen ist, das nimmt zusehends vom Tage Besitz. Es überflutet förmlich alles Schaffen. Daher gilt es, euch mit dieser Segensflut vertraut zu machen. Bei Überbeanspruchung der erforderlichen Kräfte lassen sich diese leicht aus meiner Kraft ergänzen und erneuern. Einer Sache bewusst begegnen setzt voraus, sich mindestens darauf vorbereitet zu haben. Erst dann entsteht ein Nutzen. Der liebe Tag, an dem die 7 Grundlebensstrahlen in Ausübung durch meine 4 Wesenheit konzentrisch herrschen, hat nicht bloß das unmittelbar aus mir strömende Leben aufgrund der Bedingungen zur sich steigernden Entfaltung eingeleitet, sondern gleicherweise auch das Mittelbare des freien Willens und der ihm anhaftenden Erscheinungen.